Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAE, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Mein Name ist Markus Christoph und ich heiße Sie recht herzlich zu einer neuen Sendung unseres Programmes in deutscher Sprache willkommen. Ich werde Sie in der nächsten Stunde durch dieses Programm führen. Hier in Buenos Aires ist es 17 Uhr, es ist sommerlich heiß. Nach 20 Uhr, nach koordinierter Weltzeit ist es 20 Uhr. Und ja, wir wollen unser Programm wie gewohnt mit den Schlagzeilen beginnen. Mit einem ironischen Tweet hat die argentinische Außenministerin Diana Mondino auf die Anwesenheit von David Cameron auf den Malvinen reagiert. Die argentinische Regierung hat eine Erhöhung des Mindestlohns angeordnet. Spannungen zwischen Brasilien und Israel wegen des Gazastreifens. Kolumbien und die USA schalten sich in die Kontroverse ein. El Salvador, die Wiederwahl von Präsident Nayib Bukele wurde bestätigt. Er wird den Kongress nahezu vollständig kontrollieren. Fast 50.000 Fälle von Denguefieber in Argentinien. Fußball. Argentiniens Frauennationalmannschaft trennt sich beim Gold Cup 0:0 von Mexiko. Die argentinische Außenministerin Diana Mondino hat sich zur Anwesenheit ihres britischen Amtskollegen David Cameron auf den Malvinen geäußert. In ironischer Weise verdeutlichte sie den argentinischen Souveränitätsanspruch über die Inselgruppe, indem sie ihren britischen Amtskollegen im Land willkommen hieß. Auf Twitter schrieb Mondino: "Wir schätzen die Geste, Argentinien in den Besuch in der Region einzubeziehen und weiter. Wir würden uns freuen, David Cameron bei einer zukünftigen Gelegenheit auch in Buenos Aires empfangen zu können." Das argentinische Außenministerium hat derweil keine offizielle Erklärung zur Reise des britischen Außenministers abgegeben. Der Sprecher des Präsidenten, Manuel Adorni, erklärte auf einer Pressekonferenz, die Casa Rosada habe keine Meinung zu dieser Angelegenheit, da sie auf der Tagesordnung einer anderen Regierung stehe. Auf jeden Fall, so Adorni, bekräftige die argentinische Regierung die argentinischen Souveränitätsansprüche über die Malvinen und das werde auch weiterhin der Fall sein. Cameron war am Montag in die Inselhauptstadt, je nach Blickwinkel Stanley oder Puerto Argentino genannt, gekommen, bevor er dann Paraguay besuchte und dann zum G20-Außenministergipfel nach Brasilien reiste. Vor seiner Ankunft auf den Malvinen schloss Cameron indes die Aufnahme von Gesprächen mit Buenos Aires über die Souveränitätsrechte aus. Er äußerte auch die Hoffnung, dass die Bewohner der Inseln britisch bleiben wollen. Es ist erwähnenswert, dass Cameron und Mondino im Rahmen des G20-Außenministergipfels in Rio de Janeiro zusammenkommen werden. Die argentinische Regierung hat eine Erhöhung des Mindestlohns angeordnet, der ab März auf umgerechnet etwa $200 pro Monat steigen wird. Dies gab der Regierungssprecher Manuel Adorni auf einer Pressekonferenz bekannt. Vorausgegangen war das Scheitern der Verhandlungen mit den Gewerkschaftsverbänden, die im Rahmen des Rates für Mindestlöhne eine höhere Erhöhung gefordert hatten. In diesem Gremium, dem auch der Staat und die Wirtschaftskammern angehören, lehnten letztere die Forderung der Gewerkschaften nach einer Untergrenze von $280 ab. Da sich die Parteien nicht einigen konnten, muss die Regierung eine Einigung herstellen, sagte Adorni gestern. Apropos Lohnstreitigkeiten. Wegen eines Streiks der Eisenbahner fahren heute keine Züge. Auch die Lehrergewerkschaften warnen wenige Tage vor Beginn des Schuljahrs vor möglichen Streiks. Aus diesem Grund hat die Casa Rosada angekündigt, dass sie die Möglichkeit in Betracht ziehe, das Bildungswesen zu einem wesentlichen Dienst zu erklären, um Streiks zukünftig begrenzen zu können. Die Forderungen der Gewerkschaften werden vor dem Hintergrund des Kaufkraftverlusts nach einer 100%igen Abwertung der Währung und einer jährlichen Inflationsrate von 250% erhoben. Die Regierung von Präsident Javier Milei behauptet jedoch, dass dies notwendige Folgen eines Plans zur Stabilisierung der Wirtschaft seien. Außerdem wirft die Casa Rosada den Gewerkschaften vor, dass sie ihre Proteste während der peronistischen Regierung wie die des ehemaligen Präsidenten Alberto Fernández abgeschwächt hätten. Die Spannungen zwischen Brasilien und Israel nehmen wegen der Äußerungen von Präsident Lula da Silva zur Lage in Gaza weiter zu. Der brasilianische Präsident verglich bekanntlich die israelische Offensive gegen die Hamas mit dem Vorgehen der Nazis gegen die Juden. Gestern erklärte Lulas Außenminister Mauro Vieira, dass Israel auf der internationalen Bühne zunehmend isoliert sei, und er beschuldigte seinen israelischen Amtskollegen Israel Katz, Lulas Worte zu verdrehen. Vieira sagte, die israelische Regierung benutzte Lulas Erklärung als Deckmantel, um das wirkliche Problem des andauernden Massakers in Gaza zu vertuschen. Dort, so Vieira, seien bereits 30.000 palästinensische Zivilisten gestorben, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Es sei daran erinnert, dass Außenminister Katz Lula zur Persona non grata erklärt und behauptet hatte, Lulas Äußerungen seien ein antisemitischer Angriff. Unterdessen bekundete der kolumbianische Präsident Gustavo Petro seine Solidarität mit seinem brasilianischen Amtskollegen. Auf seinem Ex-Account erklärte der kolumbianische Staatschef, dass Lula nur die Wahrheit gesagt habe. Es gebe einen Völkermord in Gaza. Washington hat sich seinerseits durch den Sprecher des Außenministeriums der USA, Matthew Miller, in dem Streit auf die Seite Israels gestellt. Auf einer Pressekonferenz sagte Miller: Wir stimmen mit diesen Kommentaren natürlich nicht überein. Wir glauben nicht, dass es einen Völkermord in Gaza gegeben hat. In El Salvador ist die Wiederwahl von Präsident Nayib Bukele offiziell bestätigt worden. Das oberste Wahlgericht des zentralamerikanischen Landes gab schließlich die offiziellen Zahlen der Wahlen vom 4. Februar bekannt. Demnach hat der Präsident mit 84,65% der Stimmen gewonnen. Darüber hinaus wird seine Partei Nuevas Ideas, Neue Ideen, 54 der 60 Sitze im Parlament erhalten. Die Wahl führte auch dazu, dass eine der traditionellen Parteien El Salvadors aus dem Parlament geflogen ist. Es handelt sich um die linke Allianz Farabundo Martí, die nicht mehr im Kongress vertreten sein wird. Die Langsamkeit der Stimmenauszählung wurde unter anderem von der Organisation amerikanischer Staaten beanstandet. Bukele hat seine zweite Amtszeit unter anderem dank der Unterstützung für seine Kampagne gegen die Verbrecherbanden gewonnen. Seit März vorigen Jahres ist der Ausnahmezustand in Kraft, der die Aussetzung der verfassungsmäßigen Garantien beinhaltet, was wiederum von Menschenrechtsgruppen abgelehnt wird. In diesem Zusammenhang wurden mehr als 30.000, also im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Verbrecherbanden, wurden mehr als 30.000 Menschen verhaftet und in Hochsicherheitsgefängnissen festgehalten. Die Zahl der Denguefälle in Argentinien hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums seit Beginn dieses Jahres fast 50.000 erreicht. Derselben Quelle zufolge wurden im gleichen Zeitraum 35 Todesfälle durch die Krankheit verzeichnet. In der Stadt Buenos Aires ist die Situation nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden nach wie vor unter Kontrolle. Nach Angaben der Regierung von Buenos Aires liegt die Zahl der Fälle in der Hauptstadt nicht über 1.000. Die Stadtregierung bemüht sich angesichts der Mückeninvasion im Großraum Buenos Aires Ruhe zu vermitteln. Dies liegt daran, dass die Insekten, so die Experten, zu einer anderen Art gehören als die, die das Dengue-Virus übertragen. Beim Women's Gold Cup hat sich die argentinische Frauenfußballnationalmannschaft bei ihrem ersten Spiel mit 0:0 von Mexiko getrennt. Das Spiel fand in Carson, Kalifornien im Rahmen des CONCACAF-Turniers statt, zu dem südamerikanische Mannschaften, darunter auch die Albiceleste, eingeladen sind. In dem Spiel gegen Mexiko verpassten es die Mexikaner, in Führung zu gehen, indem sie einen als sie einen Elfmeter verschossen. Das nächste Spiel der argentinischen Mannschaft findet am kommenden Samstag gegen die Vereinigten Staaten statt. Am darauffolgenden Montag ist dann die Dominikanische Republik der letzte Gegner der Argentinierinnen in der Gruppe A. Wir hören nach so vielen Nachrichten ein wenig Musik. Wir hören Maia Castro, Blues de Artilleria.
Sos el as del club Paris, haz lo tuyo, no es el rock, cierran los bares por donde van, tu breto y tus ojos grises, yo soy de aconsejar, pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en Río ese restaurante que te quitó el sueño, el sueño. Pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija. De líder, dealer sin freno. Sos el as del club París. Sos la joya del lugar, el acento del barrio te sale mal y te quita el sueño, vas como un ciego en la bodega, toc, 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 toc. ¿Cuál es tu charter? ¿Cuál es él? Sos un aristócrata de cotillón. Sos el as del club París. Haz lo tuyo, es el rock, cierran los bares por donde vas y te quita el sueño, pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija. De líder, dealer sin freno. Si tu moneda hablara, si esa moneda hablara más de la cuenta, más de la cuenta.
RAE, Argentina al mundo. 向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mondo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Sie hören die Stimme von Markus Christoph, ich führe Sie heute durch das deutschsprachige Programm. Ja, wir sind hier live in Buenos Aires, 17.15 Uhr, mehr als 30 Grad draußen, weiterhin also der südliche Sommer. Und wir schauen uns mal an, was in der Region, das heißt in Lateinamerika, so passiert ist. Und wir wenden unseren Blick zunächst nach Kolumbien. Dort hat die Guerilla, die Nationale Befreiungsarmee ELN, die Friedensverhandlungen mit der Regierung in Bogotá für eingefroren erklärt und behauptet, dass es Verstöße gegen die Vereinbarung gegeben habe, die bei den im November 2022 begonnenen Gesprächen getroffen worden sind. In einer Erklärung, die am Montag in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, erhob die Guerilla entsprechende Vorwürfe gegen die Regierung von Gustavo Petro. Die Guerilla schreibt, ohne die Verantwortung für die Geschehnisse zu übernehmen, werden die Gespräche zwischen der ELN und der nationalen Regierung eingefroren, bis die Regierung bereit ist, sich an die Vereinbarungen zu halten. Dies kündigte die ELN aus den Bergen Kolumbiens an, wie es in dem Text heißt. Ohne ins Detail zu gehen, stellte die Guerilla die regionalen Gespräche mit der ELN im Bezirk Nariño im Südwesten des Landes in Frage. Diese waren am 18. Februar von dem dortigen Gouverneur angekündigt worden. Die ELN schreibt, nachdem Petro einem nationalen Prozess zugestimmt hat, richtet er nun einen regionalen Dialog in Nariño außerhalb des nationalen Prozesses ein und ignoriert die ELN-Delegation und den runden Tisch mit der Teilnahme der internationalen Gemeinschaft. Diese Gespräche finden derzeit in Kuba statt. Die ELN schreibt, durch die Veröffentlichung einer solchen als regionaler Dialog getarnten Konstellation gerade der Prozess in eine offene Krise. Man sehe sich gezwungen, die eigene Delegation zu Konsultationen zurückzurufen, so die Aufständischen. Der ehemalige peruanische Präsident Alberto Fujimori hat erklärt, dass die von seiner Tochter Keiko gegründete und geführte Partei Fuerza Popular die derzeitige Staatschefin Dina Boluarte bis zur nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2026 unterstützen werde. Der ehemalige Präsident sagte, die Regierung von Präsidentin Dina Boluarte wird bis 2026 fortbestehen. Zumindest haben sich Fuerza Popular und das gesamte Fujimori-Lager darauf geeinigt. Das sagte Fujimori gegen der von 1990 bis 2000 im Amt war, gegenüber dem peruanischen TV-Sender Vilax TV. Boluarte kandidierte bei den Präsidentschaftswahlen 2021 als Vizepräsidentin von Pedro Castillo auf den Listen von Peru Libre. Bei diesen Wahlen setzte sich Castillo in der zweiten Runde gegen Keiko Fujimori durch, die damit bei ihrem dritten Versuch scheiterte, die Präsidentschaft des Andenlandes zu erringen. Bezüglich einer möglichen erneuten Präsidentschaftskandidatur seiner Tochter Keiko sagte der ehemalige Präsident, dass es noch zu früh sei, eine solche Entscheidung zu treffen. Er bestätigte aber, dass das Fujimori-Lager bei den Wahlen präsent sein werde. Nachdem Castillo im Dezember 2021 abgesetzt und verhaftet wurde, weil er versucht hatte, sich mehr Befugnisse anzueignen, übernahm Boluarte das Präsidentenamt. Es kam zu gewaltsamen Protesten, bei denen fast 60 Menschen getötet wurden. Von ihrer eigenen Partei befragt, ging Boluarte so weit zu sagen, dass sie sich nie mit der Ideologie von Peru Libre identifiziert habe. Daraufhin gab der Generalsekretär der Partei, Vladimir Cerrón in Boluartes Ausschluss bekannt und erklärte, er wolle keine Verräterin. Der haitianische Richter Walter Voltaire hat Martine Moïse, die Witwe des ermordeten Präsidenten Jovenel Moïse, wegen Mittäterschaft bei der Ermordung ihres Mannes und Bildung einer kriminellen Vereinigung im Jahr 2021 angeklagt. Dies ergibt sich aus dem Gerichtsbericht, zu dem die spanische Presseagentur EFE Zugang hatte. Neben der Witwe sind 50 weitere Personen angeklagt, darunter der ehemalige haitianische Premierminister Claude Joseph und der ehemalige Chef der nationalen Polizei Leon Charles, der jetzt als ständiger Vertreter des Karibikstaates bei der Organisation amerikanischer Staaten fungiert. Joseph ist in gleicher Weise angeklagt wie Martine Moïse, während Charles wegen Mordes, versuchten Mordes, illegalen Waffenbesitzes und Tragens, Verschwörung gegen die innere Sicherheit des Staates und Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt ist. Unter den Angeklagten befinden sich 17 Kolumbianer sowie US-Haitianer. Was die Witwe von Moïse betrifft, so sind ihre Aussagen über die Ermordung des Präsidenten so widersprüchlich, dass sie viel zu wünschen übrig lassen und sie in Misskredit bringen, heißt es in der Anordnung des Untersuchungsrichters. Einem Informanten zufolge hatten sich im Nationalpalast verschiedene Interessengruppen gebildet. Sie alle wollten den Präsidenten loswerden, um die Macht zu ergreifen und ihre so wörtlich krassen Gelüste zu befriedigen. Zu ihnen gehörten demnach Martine Moïse und Claude Joseph, sein Minister. Moïse wurde am 7. Juli 2021 in seinem Haus in Port-au-Prince von einer Gruppe von Söldnern, meist Kolumbianern, gefoltert und getötet. Seine Frau wurde bei dem Angriff verletzt und noch am selben Tag nach Miami, USA, gebracht. Die Ermittlungen zum Tod des chilenischen Dichters Pablo Neruda, der 12 Tage nach dem Putsch von Augusto Pinochet im September 1973 starb, sollen wieder aufgenommen werden. Dies entschied die erste Kammer des Berufungsgerichts in Santiago de Chile, wie die Familie des Nobelpreisträgers gegenüber der spanischen Presseagentur EFE mitteilte. Die Familie tritt als Klägerin auf. Der mit dem Fall betraute Richter muss nun klären, ob der Nobelpreisträger an fortgeschrittenem Prostatakrebs starb oder von einem Geheimagenten der Diktatur vergiftet wurde. Letztes Jahr hatte der Richter die Untersuchung eingestellt und sich im Dezember gar geweigert, sie wieder aufzunehmen. Aber sowohl die Familie als auch die Kommunistische Partei, in der Neruda seit seiner Jugend Mitglied war, legten Berufung gegen die Entscheidung ein. Der Autor von 20 Liebesgedichte und ein Lied der Verzweiflung starb am 23. September in der Klinik Santa Maria in Santiago de Chile, einen Tag bevor er nach Mexiko ins Exil gehen wollte. Die Vergiftungsthese wurde erstmals von Manuel Araja, dem Chauffeur und persönlichen Sekretär des Dichters, öffentlich geäußert. Dieser starb im Juni vorigen Jahres und war einer der letzten Menschen, die Neruda lebend gesehen hatten. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Zeit für ein wenig Musik. Wir hören Daniel Pipi Piazzolla und das Stück heißt Chacarera del Bombito.
Su canto de cuando en cuando y de balde me hago el sordo cuando me están alabando. Le saltaron las uyutas a una vieja zapateando, los tobillos a la bulla y igual siguió mudanciando. Un bombisto santiagueño en mi pobreza yo tengo. Del salado. Una vieja en Clodomira, empanada está horneando. Sin querer pisó una brasa y se largó zapateando.
RAI, Argentine, mais sur le monde.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentine.
RAI, Argentina au mondo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mondo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios. Es ist hier 17:28 Ortszeit. Sie hören die Stimme von Markus Christoph. Ich führe Sie heute durch das deutschsprachige Programm und wir wollen uns mal einer wichtigen Persönlichkeit widmen, und zwar Osvaldo Bayer, der am 18. Februar dieses Jahres 97 Jahre alt geworden wäre. Osvaldo Bayer, der war ja vieles, der war ja Journalist, der war Autor, Menschenrechtsaktivist während der Militärdiktatur, der letzten Militärdiktatur war er in Deutschland, in Westdeutschland im Exil. Er starb ja am Heiligabend 2018. In dem Portal Cordoba Hoy hat Patricia Coppola einige sehr bemerkenswerte Gedanken verfasst anlässlich sowohl des Todestages von Osvaldo Bayer als auch mit Blick auf ein anderes Geschehnis, das am 17. Februar sich jährte. 1922, da gab es einen Aufstand in Patagonien und damit hat sich ja Osvaldo Bayer auch beschäftigt. Osvaldo Bayer, also Patricia Coppola, schreibt also vor einiger Zeit, als Osvaldo Bayer bereits über 80 Jahre alt war, fragt ihn jemand, was er in seinem Leben nicht getan habe, worauf Osvaldo Bayer antwortete: Im Land der goldenen Ehren, wie Rubén Darío es nannte, habe ich kein Argentinien ohne die Ausgeschlossenen gesehen. Keine egalitäre Demokratie, wie sie 1813 proklamiert wurde. Gleichzeitig erinnert uns Osvaldo Bayer daran, dass wir Argentinier nicht nur Kinder von Gewalt, Rassismus und Grausamkeit sind, sondern auch von jenen Revolutionären des Jahres 1810 wie Belgrano, Castelli und Moreno, die von einem Heimatland freier und gleicher Brüder träumten und dafür kämpften. Vor etwas mehr als einem Jahrhundert, im Jahr 1922, kam es unter der Regierung von Hipólito Yrigoyen zu einem Streik der Landarbeiter in Santa Cruz im argentinischen Patagonien, mit dessen Niederschlagung Oberst Héctor Benigno Varela betraut wurde. Mehr als 1000 Landarbeiter wurden im Süden Argentiniens damals getötet. Am 17. Februar 1922 wies der Oberst seine Soldaten an, im Bordell La Catalana in der Stadt San Julián vorbeizuschauen, damit die Truppen in richtige Mordlust kommen. Die Prostituierten begrüßten die bewaffneten Truppen. Bewaffnet mit Besen und Besenstielen und Staubwedeln riefen sie ihr Dreckskerle, wir schlafen nicht mit Mördern. Und andere Beleidigungen, wie sie im Polizeiprotokoll festgehalten sind, dass Osvaldo Bayer in seiner inzwischen klassischen und unverzichtbaren Ausarbeitung La Patagonia Tragica geschrieben hat, und es ist bereits Teil des literarischen Erbes Argentiniens geworden. Die Frauen wurden auf die Polizeiwache geschleppt und nach Misshandlungen und Folter schließlich aus der Stadt vertrieben. Mehr als 50 Jahre später, als Bayer für sein Buch Los Vengadores de la Patagonia Trágica, zu Deutsch die Rächer des tragischen Patagonien, recherchierte, erzählt er, dass zwei alte Männer ihm erzählten, dass die einzige der Prostituierten, die dann später nach San Julián zurückkehrten, die englische Dame, die Maud Foster war. Sie nahmen ihn mit auf den städtischen Friedhof von San Julián und zeigten ihm ihr Grab, an dem sie immer mit, an Maud Foster immer mit zwei roten Rosen gedacht wird. Héctor Oliveira machte daraus den Film, aus den Geschehnissen damals den Film La Patagonia Rebelde, der mit Osvaldo Bayers eigenem Drehbuch die Geschichte des Massakers an den Landarbeitern während des Streiks erzählt. Bayer sagte auch, dass sie mit Oliveira über das Ende des Films diskutiert haben. Zuerst dachten sie an eine Szene wie die Militärs, die von 5 Prostituierten mit Besenstielen verprügelt werden. Das sei ein großartiges Ende. Dann dachten sie aber weiter nach und sagten sich, wir wollen ja auch, dass der Film veröffentlicht wird. Und sie tauschten dann das Ende gegen ein anderes, aber eigentlich nicht weniger bedrückendes aus. Der Obermörder, Oberst Héctor Varela, feiert seinen Geburtstag bei einem Bankett, das seine englischen Freunde ihm zu Ehren organisiert haben, weil er den Streik niedergeschlagen hat. Ein Jahr nach dem Ende des Massakers in Santa Cruz am 27. Januar 1923 wurde Oberst Varela in Buenos Aires vor der Tür seines Hauses im Stadtteil Palermo von Kurt Gustav Wilkens, einem deutschen anarchistischen Arbeiter, ermordet. Entschuldigung. Er warf eine Bombe auf ihn und schoss 4-mal auf Varela, die 4 Schüsse, die Varela gern beim Erschießungskommando anordnete. Nach mehrmonatiger Verzögerung wurde La Patagonia Rebelde, also das rebellische Patagonien, so der Filmtitel, am 13. Juni 1974 mit der Genehmigung des damaligen Präsidenten Juan Domingo Perón veröffentlicht. Nach dessen Tod im Oktober, wurde es von Perons Witwe und der neuen Präsidentin Isabel Perón verboten. Osvaldo Bayer wurde von der Terrormiliz, von den Todesschwadronen der AAA bedroht und ging 1975 ins Exil nach Westdeutschland. Der Film La Patagonia Rebelde, das rebellische Patagonien, wurde bis zum Ende der Militärdiktatur dann nicht mehr gezeigt. Osvaldo Bayer wusste immer, dass viele seiner Kämpfe von vornherein verloren waren. Und trotzdem stieg er in den Ring. Man weiß nicht, ob die Prostituierten von San Julián wussten, dass auch ihr Kampf von vornherein aussichtslos war. Was immer klar war, ist, dass sie ihren Körper verkauften, aber nicht ihre Würde. Und Osvaldo Bayer hat das so formuliert: Auf den Massengräbern der Erschossenen wuchs nie eine Blume, nur ein Stein, schwarzer Busch und der ewige patagonische Wind. Die Gräber sind bedeckt vom Schweigen aller, von der Angst aller. Wir haben nur diese Blume gefunden. Die Reaktion der Frauen des Bordells La Catalana am 17. Februar 1922. Wir schlafen nicht mit Mördern, so Osvaldo Bayer. Ja, und wir hören jetzt mal ein Stück von einer Band, die heißt Arbolito, und die hat ihren Namen gewählt nach einem ehemaligen indigenen Anführer, Arbolito, über den auch Osvaldo Bayer viel geschrieben hat. Und wir hören also von der Band Arbolito das Stück El Sijón.
Thank you. más quizás
hoy empieces a andar.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder RAE, Radio Argentina al Exterior, Radio Argentinien in die Welt, der internationale Dienst des argentinischen Radios. Mein Name ist Markus Christoph, ich führe Sie durchs Programm heute und ich lade Sie ein zu einer weiteren Folge unserer Reihe Argentinien entdecken und diesmal geht es um die Geheimnisse Feuerlands. Ushuaia ist die Hauptstadt der Provinz Feuerland, Antarktis und Inseln im Südatlantik. 2371 Kilometer von Buenos Aires entfernt. Sie ist die Stadt am Ende der Welt und auch die Hauptstadt der jüngsten Provinz Argentiniens und der einzigen, die den Status einer Insel hat. Die Insel ist das Land der Selk'nam-Indigenen, auch Onas genannt, und der Jagan. Diese beiden Stämme wurden in der Vergangenheit Opfer brutaler Verfolgungen bis hin zur fast vollständigen Ausrottung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die ersten schriftlichen Zeugnisse, die wir von ihnen haben, sind die Chroniken von Seeleuten, die 1520 die Expedition des portugiesischen Kapitäns Ferdinand Magellan begleiteten. Sie befuhren die Meerenge, die heute Magellans Namen trägt. Die Seeleute sahen riesige Lagerfeuer an den Ufern und hochgewachsene, in Felle gekleidete Menschen um diese herum. Im Laufe der Jahre, mit der Ankunft der Goldsucher und der Errichtung einiger Estancias, kam es zu regelrechten Jagden auf die Indigenen. Dies dauerte an, bis die Salesianer-Missionare kamen, um dem fürchterlichen Morden ein Ende zu setzen und diese nomadischen Indigenen sesshaft zu machen. Doch sowohl die Onas als auch die Jagans starben an Krankheiten, die von den Siedlern eingeschleppt wurden, sowie an der Umstellung auf eine sesshafte Lebensweise und auf eine andere Ernährung. 1966 starb die letzte Ona-Schamarin, Lola Chiepia. Und 1974 Angela Leuch, die letzte direkte Nachfahren einer Ona-Mutter und eines Ona-Vaters. Beide kannten die nomadische Lebensweise noch, die Kleidung aus Tierhaut, das Leben unter einem Fellzelt, bis sie in einer Salesianer-Mission interniert wurden. Mit ihnen starben auch die letzten Menschen, die die Sprache der Selknam sprachen. Ihre Zeugnisse über Lieder und Traditionen wurden von der französisch-US-amerikanischen Anthropologin Anne Chapman dokumentiert und sind in dem Dokumentarfilm Los Onas aus dem Jahre 1967 zu sehen. Auf Feuerland gibt es Strecken wie die Beagle-Route, die von der sogenannten Nationalstraße 0, der südlichsten Route Argentiniens, ausgeht. Sie beginnt nordöstlich von Ushuaia und verläuft parallel zum Beagle-Kanal. Die Landschaft besteht aus grünen Tälern, die von Flüssen durchzogen sind, Wäldern und spektakulären Stränden am Meer aus eisigem Wasser. Auf dieser Route können Sie die Estancia Abertón besuchen, die älteste Ranch der Insel. Sie gehörte Thomas Bridges, einem Engländer, der die argentinische Staatsbürgerschaft annahm und dessen Eltern die ersten anglikanischen Missionare in der Region waren. Die Estancia, die 1999 zum Nationalen Historischen Denkmal erklärt wurde, hat ihre ursprüngliche Architektur mit ihren mit Wellblech verkleideten Holzgebäuden, Gärten, Stegen und Steinterrassen bewahrt. Die Route führt auch zum südlichsten Ort Südamerikas, Puerto Almanza, einem Dorf mit nicht mehr als 120 Einwohnern, meist Familien von Krebs- und Muschelfischern. Ein weiteres, wenig erforschtes Gebiet Feuerlands ist die Halbinsel Mitre im Südosten der Insel. Es handelt sich um ein Gebiet mit Torfmoortälern und dem südlichen Ende der Anden. In diesem Gebiet befinden sich einige Estancias aus dem frühen 20. Jahrhundert und die verlassenen Gebäude von Fischerei- und Robbenölfabriken. Staateninsel La Isla de los Estados liegt im Südatlantik östlich der Halbinsel Mitre, dem östlichsten Punkt der Isla Grande de Tierra del Fuego, der Hauptinsel des Feuerland-Archipels. Die Staateninsel kann durch Kreuzfahrten über die 24 Kilometer lange Meerenge von Lemaire erreicht werden, die die beiden Inseln voneinander trennt. Die Insel gilt wegen ihrer Vögel, ihrer Tierwelt und ihrer landschaftlichen Schönheit als Naturheiligtum. Sie wurde zum ökologischen, historischen und touristischen Schutzgebiet der Provinz erklärt. Der Zugang ist auf bestimmte Touristenkontingente beschränkt, die die Nacht auf dem Boot verbringen müssen. Es ist das letzte Auftauchen des Andengebirges, bevor es im Meer versinkt. Dies verleiht der Staateninsel eine Geografie mit Fjorden, Bergen und Tälern von einzigartiger Schönheit. Im Jahr 1884 wurde auf der Insel der Leuchtturm San Juan de Salvamento errichtet, der älteste Leuchtturm Argentiniens. Er inspirierte Jules Verne zu seinem Roman Der Leuchtturm am Ende der Welt. Dort wurde auch ein Militärgefängnis errichtet, welches jedoch im Laufe der Jahre wegen der harten Lebensbedingungen für Gefangene und Wärter aufgegeben wurde. Auch der Leuchtturm wurde aufgegeben, aber auf Initiative des Franzosen André Brunner wurde er mit Hilfe der argentinischen und der französischen Regierung sowie privater Spenden wieder aufgebaut. Heute ist der Leuchtturm wieder auf Seekarten verzeichnet und sein Licht wird durch Solarzellen betrieben.
Yo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war aus der Reihe Argentinien entdecken, unser Beitrag über Geheimnisse Feuerlands. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Das Ganze stammte einer Idee von Silvana Avellaneda. Für die Technik zuständig war Guillermo Vega. Ja, und den Vortrag, den hat gehalten meine Wenigkeit Markus Christoph. Vielen Dank für Ihr Interesse.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist noch Zeit für ein wenig Musik. Wir hören Sandro, den argentinischen Elvis, und das Stück heißt Te Propongo.
Te propongo disfrutar una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz.
Te propongo elegir la carta
cartelera de algún cine continuado. O tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas. Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión.
Y yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor.
Te propongo un amanecer cualquiera, aferradas en mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras.
Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas. Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor.
Ser cualquiera,
aferrada de mi brazo,
compartiendo una quimera.
Te propongo simplemente.
Te propongo que me quieras.
Que me quieras.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind schon fast wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ja, ich möchte mich bedanken bei Santiago Conde, der für die Technik heute zuständig war. Ja, die Moderation lag bei mir, Markus Christoph. Ich möchte gerne noch hinweisen darauf, dass Sie uns sehr gerne Ihr Hörerpost zumailen können. Die Mailadresse ist rai@gmail.com, rai@gmail.com. Das würde uns alle freuen. Ansonsten noch der Hinweis, dass auch am morgigen 22. Februar, Donnerstag, wieder eine Sendung in deutscher Sprache über den Ethergenwert von RAE, und zwar auch wieder um 17 Uhr argentinischer Zeit, 20 Uhr UTC. Würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei wären, und ja, bis dahin machen Sie es gut und ein ganz herzliches Auf Wiederhören.